fundamental analysiert, erfolgreich investiert. Herzlich willkommen zu deinem Podcast zur persönlich optimalen Portfolioaufstellung. Wenn dir jemand wirklich Angst machen möchte vor der Investition in Aktien, dann beginnt er über den Börsencrash von 1929 zu sprechen. Der wahrscheinlich größte Börsencrash, der ja in der nahen Vergangenheit, in der modernen Zeit verzeichnet worden ist. Du wirst dann hören, dass Aktien um bis zu 89% gesunken sind. Du wirst hören, dass es bis zu 25 Jahre gedauert hat, bis der Dow Jones Industrial Average wieder seinen vorherigen Stand erreicht hat. Das sind dann die schlimmen Geschichten, die du hören wirst. Wir wollen heute einmal überprüfen, was wirklich passiert ist und uns die Frage stellen, wie es dazu gekommen ist. Beginnen wir erst einmal mit dem wirtschaftlichen Hintergrund und ja dem Aufschwung der goldenen 20er. Die 1920er Jahre waren in den USA eine Zeit des beispiellosen wirtschaftlichen Wachstums und des technologischen Fortschritts. Neue Erfindungen und die Einführung der Fließbandfertigung durch Henry Ford revolutionierten die Industrie und machten Produkte wie Autos und Radios für den Durchschnittsamerikaner erschwinglich. Dieser Boom führte zu einer signifikanten Steigerung des Lebensstandards und eröffnete neue Freizeit- und Konsummöglichkeiten. Parallel dazu erlebte der amerikanische Aktienmarkt einen nie dagewesenen Aufschwung. Die allgemeine Wirtschaftseuphorie spiegelte sich in steigenden Aktienkursen wider, angeheizt durch die breite Überzeugung, dass die Wirtschaft weiter ungebremst wachsen würde. Viele Amerikaner sahen den Aktienmarkt als schnellen Weg zu Wohlstand und begannen in Aktien zu investieren, oft ohne ein tiefes Verständnis für die Unternehmen, in die sie investierten. Die Medien in den 1920er Jahren trugen wesentlich zur allgemeinen Euphorie bei. Zeitungen und Magazine berichteten ausführlich über die finanziellen Erfolge von Unternehmen und Einzelpersonen am Aktienmarkt, was das Interesse der breiten Öffentlichkeit an der Börse weiter steigerte. Diese Berichterstattung führte dazu, dass immer mehr Menschen, darunter auch solche ohne vorherige Investitionserfahrungen in Aktien, investierten. Ein weiterer wichtiger Faktor, der zum Aufschwung des Aktienmarkts beitrug, war die Praxis des Margin-Kaufs. Investoren konnten Aktien auf Kredit kaufen, wobei nur ein Bruchteil des Wertes der Aktien als Eigenkapital eingebracht werden musste. Diese Hebelwirkung ermöglichte es den Anlegern, größere Mengen an Aktien zu kontrollieren, als es ihr eigenes Kapital erlaubt hätte, was die Nachfrage und damit die Kurse weiter in die Höhe trieb. Das führte natürlich zu einer gewissen Überbewertung des Marktes. Trotz des anhaltenden Aufschwungs war der Aktienmarkt zunehmend überbewertet. Die Aktienkurse spiegelten nicht länger den tatsächlichen Wert der Unternehmen wider, sondern wurden durch Spekulationen und Erwartungen stetig steigender Gewinne in die Höhe getrieben. Diese Diskrepanz zwischen den Aktienkursen und dem realen Wert der Unternehmen war ein klares Anzeichen für eine Spekulationsblase. Einige Wirtschaftsexperten und Beobachter warnten vor den Gefahren der Überbewertung und der exzessiven Spekulation. Sie betonten, dass der Markt jederzeit korrigieren könnte, was zu massiven Verlusten führen würde. Doch diese Warnungen wurden von der Mehrheit der Investoren und der Öffentlichkeit weitestgehend ignoriert. Getrieben von der Gier nach schnellem Reichtum und dem Glauben, dass der Markt nur eine Richtung kennen würde, nach oben. Bereits vor dem eigentlichen Crash zeigten sich erste Risse in der Wirtschaft. Einige Unternehmen begannen, schlechtere Ergebnisse mitzuteilen und die Wirtschaftswachstumsraten begannen zu sinken. Diese Anzeichen wurden jedoch von den meisten Marktteilnehmern übersehen oder ignoriert, da der Glaube an den immerwährenden Boom zu stark war. Der Crash begann am 24. Oktober 1929, einem Tag, der als schwarzer Donnerstag in die Geschichte einging. An diesem Tag begannen die Aktienkurse plötzlich zu fallen. Viele auf Margin, also auf Kredit gekaufte Aktien, mussten verkauft werden, da die Käufer die Nachschussforderungen ihrer Broker nicht mehr erfüllen konnten. Dies verstärkte den Abwärtstrend weiter, da immer mehr Aktien auf den Markt geworfen wurden. In den folgenden Tagen, insbesondere am schwarzen Dienstag, dem 29. Oktober 1929, beschleunigte sich der Ausverkauf. Millionen von Aktien wurden verkauft, aber es gab kaum Käufer. Die Kurse stürzten ab und der Markt verlor innerhalb einiger Tage einen Großteil seines Wertes. Dies markierte den Beginn einer weltweiten Wirtschaftskrise, der großen Depression. Der Crash und die anschließende Depression hatten tiefgreifende Auswirkungen auf die Weltwirtschaft und die Gesellschaft. Millionen von Menschen verloren ihre Arbeitsplätze, ihre Ersparnisse und ihre Häuser. Die große Depression führte zu einer Veränderung in der Wirtschaftspolitik und der Rolle der Regierung. In den USA wurde die Politik des New Deals eingeführt. Der Staat gab also viel mehr Geld aus und versuchte damit, die Bürger vor den schlimmsten Auswirkungen der wirtschaftlichen Abschwünge zu bewahren. Der Börsencrash von 1929 bleibt ein mahnendes Beispiel für die Risiken der Spekulation und des Risikos, welches man mit Investitionen in den Aktienmarkt eingeht, insbesondere dann, wenn dieser Aktienmarkt getrieben ist von immer mehr Spekulation und immer mehr Fremdkapital, was genutzt wird, um Aktionen zu hebeln. Wenn wir uns fragen, was also dazu geführt hat, dass es zu einem so starken Absturz an der Börse kam, müssen wir uns vergegenwärtigen, es gab eine Spekulationsblase, es gab eine massive Überbewertung von Aktien, das Kurs-Gewinn-Verhältnis, also das Verhältnis von Aktienpreisen zum Unternehmensgewinn, war auf einem ungewöhnlich hohen Niveau. Wir haben gesehen, dass es Margin Calls gab und Liquiditätsengpässe. Das heißt, zuvor haben Menschen auf Kredit investiert in Aktien, um ihren Aktienanteil noch höher zu bringen, als sie es nur hätten können, wenn sie einfach nur ihr Geld investiert hätten, und haben dafür die steigenden Aktien hinterlegt als Sicherheit. Und das funktioniert natürlich nur so lange, dass Aktien weiter steigen. Wenn Aktien nicht mehr weiter steigen, beziehungsweise sogar sinken, muss man das wieder abbauen. Dann wird das halt eine rollende Bewegung. Ein Auslöser war sicherlich auch, dass die Wirtschaft sich nicht mehr so gut entwickelt hat. Ende der 20er Jahren. Die Produktion verlangsamte sich und die Kreditvergabe war übermäßig ausgeweitet worden. Und dies führte zu Unsicherheiten bezüglich der Nachhaltigkeit dieses wirtschaftlichen Wachstums. Unser anfängliche Rückgang der Aktienkurse erzeugte Panik unter den Anlegern, was dann zu einem raschen Vertrauensverlust in den Markt führte. Und diese Panik verursachte dann eine Massenflucht aus Aktien, was den Markt dann weiter nach unten drückte. Nun, die entscheidende Frage ist, was genau hat diesen Crash ausgelöst? Und da müssen wir natürlich insbesondere auf das Thema Zinsen schauen, da halt auch so viel auf Kredit investiert wurde. Die US-Fed hat diese übermäßige Spekulation, diese Margenkäufe überhaupt nicht gerne gesehen und versuchte das zu unterbinden, zu begrenzen, indem sie die Zinsen erhöhte. Und das macht natürlich so ein Margengeschäft teurer, wenn die Zinsen, die ich für den Kredit bezahlen muss, höher sind. Und das sollte halt typischerweise dazu führen, dass solche Geschäfte dann weniger getan werden. Also die Kosten für die Aufrechterhaltung der Kredite oder von kreditgekauften Aktienpositionen, die werden höher. Diese höheren Zinsen erhöhten auch die Kosten für Unternehmen, die Kredite zur Expansion und Betrieb aufnahmen. Dies hat das Wachstum verlangsamt und die Profitabilität der Unternehmen reduziert, was wiederum die Attraktivität von Aktien minderte. Investoren, die auf zukünftiges Wachstum spekuliert hatten, fanden ihre Erwartungen unter Umständen nicht erfüllt, was dann zum Rückgang der Aktienkurse führte. Mit der Höhe der Zinssätze wurden festverzinsliche Wertpapiere aber auch relativ attraktiver im Vergleich zu Aktien, insbesondere in einem überbewerteten Markt. Einige Investoren begannen, ihr Kapital von Aktien in sichere Anlagen umzuschichten, was den Verkaufsdruck auf den Aktienmarkt erhöhte. Die Zinserhöhung signalisiert dem Marktteilnehmer auch, dass die Zeiten des billigen Geldes zu Ende gingen. Dies führte natürlich auch zu einem Vertrauensverlust, zu einer negativen Stimmung auf den Märkten. Und das hat wiederum die Verkaufstendenzen verstärkt. Während höhere Zinsen alleine nicht die einzige Ursache für das Platzen der Blasen und den darauf folgenden Börsencrash waren, spielen sie mit Sicherheit eine wichtige Rolle im Zusammenspiel mit den anderen Faktoren, die sie auch indirekt ausgelöst haben können, beispielsweise geringere Unternehmensgewinne und höhere Kreditkosten. Durch das Anziehen der geldpolitischen Zügel hat die Fed versucht, die Spekulation einzudämmen und eine Überhitzung der Wirtschaft zu verhindern. Am Ende trugen diese Maßnahmen auch dazu bei, die Spekulationsblase zum Ende zu bringen und den Börsencrash 1929 passieren zu lassen und darauf passierend die große Depression. Und genau deshalb ist es super wichtig, wenn man am Aktienmarkt investiert und auch eine aktivere Ausrichtung hat, makroökonomische Zusammenhänge zu verstehen. Nun, derjenige, der einfach nur in Aktien investiert, eine grenzenlose Risikobereitschaft hat, eine grenzenlose Risikotragfähigkeit hat, der sagen kann, ich investiere zu 100% in Aktien, mir ist vollkommen egal, ob die um 90% fallen, der wird sich jetzt fragen, ja, wie lange hätte das denn gedauert, bis ich mein Geld, was ich am, ja, dem höchsten Kurs, den der Dow Jones Industrial Average hatte, wie lange hat es gedauert, bis dieser Kurs wieder erreicht wurde? Und tatsächlich, wenn man einfach nur auf den Dow Jones schaut, dann hat es bis 1954 gedauert. Also 25 Jahre, bis der alte Wert wieder erreicht wurde, bis man sein Geld wieder hatte. Das ist das, was ihr wahrscheinlich in vielen Geschichtsbüchern lesen könnt. Doch das ist nur die halbe Wahrheit. Wenn wir dazu noch Inflationsdaten oder Dividendenzahlungen berücksichtigen, verändert das die Perspektive auf die Erholungszeit nach dem Börsencrash von 1929 deutlich. Während der Dow Jones sein nominales Hoch von 1929 ohne Inflationsanpassung und ohne die Berücksichtigung und Wiederanlage von Dividenden im Jahr 1954 erreichte, dauerte es unter Einbeziehung der Inflation und der Reinvestition von Dividenden für Anleger tatsächlich kürzer, um auf ihre ursprüngliche Kaufkraft bezogen gleichzuziehen. Insbesondere deshalb, weil wir eine Deflationszeit hatten, in denen ja das Geld mehr wert wurde und halt auch, weil Dividendenzahlungen eine wichtige Rolle bei der Gesamtrendite von Aktieninvestments, insbesondere in diesen Zeiten, spielten. Und in diesen Zeiten war es halt einfach so, dass während des Crashs und auch während der großen Depression viele Unternehmen weiterhin Dividenden auszahlten, was dazu beitrug, einen Teil des Wertverlustes der Aktien zu kompensieren. Wenn man Inflation berücksichtigt und annimmt, dass alle Dividenden reinvestiert wurden, hätten Investoren ihre realen Verluste schneller ausgleichen können, als durch bloßes Warten auf die nominelle Rückkehr des Dow Jones zu seinen Höchstwerten. Die genaue Zeit, die es unter diesen Umständen dauerte, bis sich die Investitionen vollständig erholt hatten, hängt von verschiedenen Faktoren ab, einschließlich der genauen Inflationsrate, der Höhe der Dividendenzahlung und ja der Form der Politik der Wiederanlage. Leider gibt es da keine einfache Antwort auf diese Frage, da die Berechnungen komplex sind und von spezifischen Annahmen abhängen. Historische Daten zeigen jedoch, dass die Berücksichtigung der Inflation und der Dividenden die wahrgenommene Erholungszeit des Marktes nach dem Crash von 1929 erheblich verkürzt. Oftmals liest man, dass vielleicht sogar schon Mitte der 30er Jahre der ursprüngliche Höchstwert erreicht worden wäre. Unter Berücksichtigung von der Reinvestition von Dividenden zu deutlich niedrigeren Kursen und halt der Deflation, die in dieser Zeit auftrat. Die Ereignisse waren mit Sicherheit sehr, sehr drastisch. Ein Aktienverlust von 89%, also darüber wird sich wahrscheinlich keiner freuen. Aber es ist wahrscheinlich langfristig über eine längere Perspektive weniger drastisch gewesen, als die meisten Geschichtsbücher es ja für Investitionen darstellen. Könnte sowas wie 1929 heute wieder passieren? Mit Sicherheit kann der Aktienmarkt auch wieder mal um 50% fallen. Warum sollte er das nicht tun? Wir haben das zuletzt bei der globalen Finanzkrise im Jahre 2008, 2009 gesehen. Das kann durchaus passieren. Wir haben es auch gesehen im Jahr 2000, vom Jahr 2000 bis zum Jahr 2002. Aktienmärkte können sehr stark fallen. Das ist etwas, was wir berücksichtigen müssen. Wir haben heute ein anderes geldpolitisches Umfeld, eine aktivere Rolle von Zentralbanken und auch von Regierungen, aber mit Sicherheit kann es wieder passieren. Und deshalb müssen wir halt immer reflektieren, wenn wir unsere Geldanlage strukturieren, wie denn unsere persönliche Risikoposition ist, ob wir das Risiko tragen können, was sich daraus ergibt. Wie sieht es aus mit unseren Zielen? Wie sieht es aus mit unserer persönlichen Risikotragfähigkeit? Rein rational, wann benötige ich das Geld? Kann ich im Zweifel darauf warten, bis sich die Verluste erholt haben, weil ich verstanden habe, dass Aktien langfristig höhere Erträge bringen, aber halt auch mal sehr große Risiken haben könnten. Das ist einfach in der Natur von Aktien einfach drin und dementsprechend sind die Renditen auch höher, weil ich eine höhere Volatilität, ein höheres Risiko eingehe. Oder bin ich eher jemand, der sagt, wenn es jetzt schon um 60% gefallen ist, dann möchte ich nie wieder in Aktien investieren oder zumindest nicht zu 100%. Oder nicht zu 60%. Oder welche Volatilität kann ich persönlich für mich ertragen? Das ist was Emotionales. Also es gibt da verschiedene Dinge zu berücksichtigen. Und auch genau deshalb braucht jeder Mensch aus meiner Sicht die persönlich optimale Geldanlage und nicht jeder die gleiche. Weil die Antwort auf diese Fragen wird für jeden unterschiedlich aussehen. Derjenige, der ein Haus kaufen möchte in 4 Jahren, der wird wahrscheinlich eine andere Antwort auf diese Frage bekommen von mir, als derjenige sagt, mein einziges Ziel ist, dass ich meinen Kindern in 50 Jahren Geld vererben kann. Rein rational. Und dabei ist noch nicht berücksichtigt, wie du dich emotional fühlst. Das genauso wichtig ist, es zu berücksichtigen. Deine emotionale Risikobereitschaft determiniert ganz entscheidend, wie viel Aktien du in deinem Portfolio haben kannst. Und ich sage dir eines, im Nachgang zu sehen, dass nachdem dein Portfolio um 89% gefallen ist, vielleicht wieder nach 10 Jahren unter Berücksichtigung von Dividenden ist, vielleicht um 50% höher war als zuvor, ist reimer ins Blaue gesprochen, ist was anderes, als in dem Moment zu sehen, dass dein Portfolio um 89% fällt. Weil du weißt nicht, was in der Zukunft passiert. Und dementsprechend müssen wir halt das Risiko, was von Aktien ausgeht, ja, berücksichtigen, reflektieren in unserer Geldanlage und die Geldanlage so aufstellen, dass es für uns persönlich optimal ist. Und wenn wir die Geldanlage gefunden haben, mit der wir unsere persönlichen Ziele erreichen werden, die gegeben unserer persönlichen Risikoposition richtig strukturiert ist, die dazu dienen soll, dass wir ruhig schlafen können und unsere Ziele auch im Falle eines Aktiencrashes nicht gefährdet werden, dann können wir viel entspannter mit der Geldanlage umgehen. Dann können wir von den Vorteilen, die der Kapitalmarkt bringt, profitieren, einer höheren Rendite, die dazu führt, dass wir das Geld, was wir jetzt haben, aber nicht benötigen, gewinnbringend einsetzen können. Wir müssen aber diesen Zusammenhang einmal verstanden haben und den reflektiert haben für unsere persönliche Situation. Wenn du diese Schritte für dich persönlich noch nicht gemacht hast, dann solltest du jetzt beginnen mit diesem Weg. Es ist der entscheidendste Schritt auf dem Weg zu deinem Erfolg bei deiner Geldanlage, deine Geldanlage gegeben deiner persönlichen Situation aufzustellen. Ich begleite dich gerne dabei und zeige dir den Weg, mit dem es dir gelingen wird, deine Geldanlage für dich persönlich zu optimieren. Alles, was du dafür tun musst, ist einfach nur auf fundamentalanalysiert.com zu gehen, dort ein kostenfreies Strategiegespräch mit mir zu vereinbaren und dann finden wir gemeinsam raus, ob und wie ich dir helfen kann, deine persönlichen Ziele zu erreichen. Vielen Dank, dass du heute wieder dabei gewesen bist bei Fundamental analysiert, deinem Podcast zur persönlich optimalen Geldanlage. In der morgigen Podcast-Episode wollen wir darüber sprechen, ob zurzeit am Kapitalmarkt eine defensive Positionierung beginnt. Wenn dich das Thema interessiert, freue ich mich, wenn du morgen auch wieder dabei bist, wenn es wieder heißt, Fundamental analysiert, erfolgreich investiert.